couldn't be more proud, all right, of this group of men right here in this locker room. Hell of a job today, okay? We talked about this all week. Playoff environment, coming to Seattle, 12th man, and having a playoff mentality, okay? Everything we do starts where?
Up front,
controlling the line of scrimmage. And we controlled it on the offensive side of the ball for 224 yards. Yeah. Now understand, long flight back, okay? Victory Monday. Listen to me. With the understanding, we're coming in on Wednesday to work, okay? And the one thing that we have established right now, we protect the bank. We don't lose at home. We protect the bank. All right, you understand that?
Yes, sir.
So come back in on Wednesday, locked in and focused, okay? Family on three. Family on three. Get in here tight. 1, 2, 3.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking. Wir sind frisch zurück aus der Bye Week und wieder mit dabei ist Kai Beuchling. Hallo, guten Abend.
Moin.
Mein Name ist Moritz Heist und wir sind am Start und zurück für die letzten 4 Wochen der Saison und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Wir werden sehen. Kai, was geht ab? It's been a while.
Yes, auf jeden Fall. Ich bin hochmotiviert und freue mich richtig wieder mit dir jetzt hier eine Sendung aufzunehmen. Alles wieder im rechten Lot irgendwie gesundheitlich und hast du nicht gesehen. Passt. Victory Monday, ne? Wie Coach Wilks das gerade schon gesagt hat. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nichts nach dem Spiel geguckt. Ist ja nun auch spät geworden.
Oh ja.
deswegen habe ich noch gar nichts geguckt, weil so ein paar Stunden Schlaf und dann Arbeit und so. Deswegen hatte ich gerade eine totale Gänsehaut, als ich das gehört habe, weil das einfach, ach, ich mag den Mann. Ich finde den richtig gut und bin sehr, sehr gespannt auf das Ende der Saison, was dann da passieren mag.
Ja, die Panthers haben gestern einen fabulösen Underdog-Sieg auswärts in Seattle hingelegt, stehen nun bei 5-8. Das klingt jetzt ja auch trotzdem nach einem sehr, sehr negativen Rekord, was er ja auch ist. Aber trotzdem eine sehr sensationelle Vorstellung, sowieso nachdem Steve Wilks ja übernommen hatte. Aber ich habe das jetzt auch gestern wieder gelesen, dass war mir ab und an, ist es mir wieder bewusst geworden, aber solche kleinen Fakten entfallen einem ja auch schnell wieder. Es war tatsächlich der allererste Auswärtssieg seit dem Comeback im letzten Jahr, beziehungsweise seit dem Arizona-Spiel, was dann auch wieder dranhängt. Krass, man hat halt am Schluss den gesamten Dezember über ja die alle restlichen Spiele verloren. Und das ist ja was wir aus den letzten Jahren sehr gut kennen, dass im Dezember kein einziges Spiel mehr gewonnen wird. Vielleicht ganz am Ende nochmal irgendwie gegen die B-Mannschaft, die eh schon irgendwie in den Playoffs ist oder so. Aber krass, ne? Es ist Mitte Dezember und die Panthers haben ein Spiel gewonnen.
Ein Auswärtsspiel.
Ein Auswärtsspiel.
Ja. Naja, verrückt.
Ich habe die ganze Woche überlegt, ob es vielleicht schon so ein bisschen zu viel war, aber es gab unheimlich viel Berichterstattung, natürlich seitens der Panthers und aber auch ne, so von den entsprechenden Beatwritern. Ja, wisst ihr noch, damals 2015 das Auswärtsspiel gegen Seattle, also das in der Regular Season und nicht das in den Playoffs dann schließlich, was ja auch so eine Art, auch so ein Statement-Sieg irgendwie war. Ne? Die Panthers hatten da ihren, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welche Woche das war, das müsste ich nachgucken. Sie waren ungeschlagen auf jeden Fall noch, war aber noch im ersten Saisondrittel oder in der ersten Saisonhälfte und erst so nach diesem Sieg, ne, dass sie ja wirklich noch so sehr, sehr knapp dann am Ende gewonnen haben, auch glaube ich mit einem ein Comeback-Sieg sozusagen. Danach hieß es ja, die Panthers sind for real und die können tatsächlich Football spielen und mit denen ist zu rechnen. Und das war, hatte dann tatsächlich recht viele Parallelen. Und ich fand es dann, ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu hoch gehangen ist, zumal es kursierten dann Videos oder die Panthers haben das produziert, ein kleines Interview mit Greg Olsen, der so diesen Film von damals nochmal anguckt und da so zwei, drei Anekdoten dazu erzählt. Da dachte ich schon so, ja, also ist klar, ist cool und wir mögen diese, wie sagt man, diese Nostalgie-Dinge ja auch immer sehr mit unseren alten Helden, sage ich mal. Aber ja gut, ich hätte jetzt nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet. Also erstens nicht in Seattle und ja, gut, eindeutig war es jetzt dann nicht ganz so. Das sah im ersten Viertel ja sehr eindeutig aus. Wurde dann natürlich ein bisschen ja, nicht mehr ganz so eindeutig und man konnte auch ein bisschen zittern, aber das gehört ja dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, die Gefühle sind mittlerweile wieder, sie werden wieder schwieriger vor den Spielen. Also weil ich war jetzt gar nicht so, dass man das Spiel jetzt nicht unbedingt gewinnen kann. Ich hatte da schon auch so ein bisschen Vertrauen drin. Aber gut, ich schwebe immer noch dazwischen so, okay, wenn wir das Spiel verlieren, dann ist es halt vielleicht gut für die Draft Order, aber ich will gewinnen einfach, weil man merkt es ja auch, es macht einfach so viel mehr Spaß.
Ja, also diese Energie, die reinkommt, ne, und jetzt natürlich auch so durch die Möglichkeiten und die rein rechnerisch mögliche Playoff-Teilnahme, bei mir das auch gar nicht so wichtig ist, aber einfach diese Energie irgendwie, ne, und das ja auch, da kommen wir gleich dazu, die im Grunde die Außenwelt oder so das Team oder die Panthers-Blase so total auf dem Steve Wilkes-Train mitfährt, das macht natürlich unheimlich Spaß.
Total.
Ja, die NFC South ist tatsächlich rechnerisch möglich. Wenn die Panthers die nächsten vier Spiele gewinnen sollten, unabhängig davon, was die anderen machen, also was die Buccaneers, die Falcons oder die Saints machen, hätten die Panthers die NFC South gewonnen mit den nächsten vier Siegen, die letzten vier natürlich, ne? Also Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers und New Orleans Saints, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ich habe nicht nachgeguckt, ich habe es nur aus dem Gedächtnis notiert.
Gutes Gedächtnis. Gutes Gedächtnis.
Ja, okay. Ja, ich wusste, ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob wir schon zweimal gegen die Saints gespielt haben.
Nein, das ist das letzte Spiel tatsächlich. Also wenn du die vier jetzt gerade aufgezählt hast, ne? Welcher von den vieren ist denn aus deiner Sicht heute der schwierigste Gegner?
Gut, dass du gesagt hast, heute nochmal.
Ja, weil vor der Saison wäre das anders gewesen. Und es müsste zu Hause gegen die Steelers bei den Lions Wechsel stattfindet, weil das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen die Steelers und Lions haben wir Weihnachten vor der Brust, also müsste das tatsächlich so rum sein. Welches ist aus deiner Sicht das schwierigste dieser vier Spiele heute?
Also mit dem, was jetzt natürlich am vergangenen Wochenende so passiert ist und mit dem, was man so im Kopf hat, ist die Lions Offense natürlich unfassbar krass, was die an Punkten raufzaubern können. Also ist jetzt wirklich nur aus dem Gefühl und jetzt so nicht so nachgeguckt, aber da würde ich mir dann tatsächlich dann doch Gedanken um das Panthers Defensive Backfield machen, ob das so ohne weiteres machbar ist, weil die Offense, die ist schon krass.
Ja. Und ich gucke gerade mal, oh, interessant. Ich habe jetzt gerade mal in unsere Season Prediction geguckt. Es ist anders, als ich gedacht habe. Es ist zu Hause gegen die Steelers, zu Hause gegen die Lions, bei den Buccaneers und bei den Saints.
Oh.
Also das verändert vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Dynamik, weil Lions bei den Panthers ist dann wieder ein bisschen. Und wir haben tatsächlich aus diesen letzten vier Spielen jeweils drei Siege und eine Niederlage getippt und da waren wir auch gleich. Allerdings vor der Saison kannst du dir vorstellen, wo wir da die Niederlage hingesetzt haben. Nämlich zu den Buccaneers.
Ja, klar.
Das ist logisch. Ja, aber also interessant, wie sich das Ganze so ein bisschen verschiebt irgendwie und
der Punkt ist halt trotzdem, ich finde, es ist relativ schwer zu schätzen oder zu tippen. Steelers, und man muss auch dazu sagen, ich bin dieses Jahr extrem schlecht informiert oder habe einen sehr schlechten Eindruck von anderen Teams. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich irgendwie gefühlt bin ich dieses Jahr nicht so breit aufgestellt im NFL-Kontext. Steelers sind natürlich interessant. Ich glaube, mein Gedanke vor der Saison, als wir getippt haben, war, naja, Rookie Quarterback und ansonsten auch keine sonderlich soliden Waffen, außer halt ein Najee Harris oder so. Mhm. Deswegen, naja, bestimmt irgendwie easy. Lions, gut, wahrscheinlich.
Lass uns nochmal kurz bei den Steelers bleiben, ja, ne? Also, weil Kenny Pickett, ich sehe noch nicht, dass der nächste Woche spielt.
Ist denn der im Concussion Protocol?
Das glaube ich schon. Der ist zumindest während des Spiels nicht mehr zurückgekommen. Und
aber hat der gestartet gestern? Ich dachte,
Trubisky
hat gestartet.
Nein, okay. Trubisky kam für ihn rein, als er dann, ich glaube tatsächlich ins Concussion Protocol oder wegen des Concussion Protocols raus ist. Und dann kam Trubisky, hat direkt erstmal zwei Picks, glaube ich, geworfen. Also das war wild. Aber also ich sehe noch nicht, dass Kenny Pickett startet tatsächlich.
Krass.
Das wäre natürlich dann nochmal ein ganz schöner Vorteil, so würde ich mal behaupten wollen.
Ja, das ist jetzt die Frage, ne, ob Pickett oder Trubisky, ob die sich dann tatsächlich so arg viel nehmen, aber das kann ich gerade nicht beurteilen. Da habe ich, wenn dann, höchstens ein Bauchgefühl zu.
Je nachdem, wie Trubisky in seiner alten Heimat sozusagen spielen möchte, dann, ja, ne? Der kommt ja aus North Carolina oder von den Tar Heels. Also wäre ich auch gespannt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir noch eine bessere Chance mit Trubisky hätten. Wobei ich glaube, dass wir so oder so mit dem Momentum, was wir gerade haben, weit vorne, ja, sind, was das angeht. Genau, die Lions.
Lions sind, also wie gesagt, diese Offense, das ist absurd. Mhm. Hätte ich auch nie gedacht, dass Jared Goff irgendwie für die so unfassbar gut spielen kann. Und also das ist ja generell so ein Take, den kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, aber mache ich vielleicht hier mal kurz eine Klammer auf. Ich glaube, das ist das, was allen NFL-Beobachtern, Fans, Experten im unterm Strich nach dieser Saison hängen bleiben müsste. Der Quarterback, das ist erstmal egal, ob man den irgendwie gut findet oder schlecht. Und auch wenn der bei einem Team richtig desaströs war, es kann einfach sein, unter diese berühmten Umstände, unter denen der Quarterback spielt, und da zähle ich jetzt auch mal die Trainerumstände oder einfach, ne, alles Mögliche dazu.
Ja.
Was weiß ich, Persönlichkeiten, Trainer, Verhältnisse, Scheme natürlich. Ich glaube, das sind so viele Sachen dabei, dass es einfach dann Unterschiede macht. Also, ne, guck dir Geno Smith an oder eben Jared Goff. Ich lass mal Sam Darnold mal weg, das ist nochmal irgendwie ein Extremfall, glaube ich, irgendwie. Oder auch Baker Mayfield, also finde ich, kann man, ja, genau, jetzt, also
da, kann man ist schon die, mal nennen. Da ist die Sample Size noch ein bisschen klein,
genau.
Ne? Aber ach, na, also wenn ich müde bin, ist es mir den Namen ja auch immer schwer, aber wer ist jetzt der Trainer von Baker Mayfield?
Sean McVay.
Sean McVay, der wollte ihn ja wohl auch schon, er hatte ja schon gesagt, wenn wir jetzt schon mit Jared Goff eingeloggt wären sozusagen, dann hätte er Baker Mayfield auch ganz, ja, cool.
Ja, habe ich auch gelesen.
Irgendwie. Genau, deswegen, also, und jetzt hat er ihn und hat ihn echt gut eingesetzt im ersten Spiel, aber wie gesagt, kleine Sample Size. Brock Purdy wäre ein weiteres Beispiel und das wäre ja nochmal krasser irgendwie, aber der ist ja vollkommen durchgedreht. Also ja, hast du recht. Ich glaube, du kannst aus Quarterbacks, also auch aus den schlechteren Quarterbacks, wenn du sie in richtige Umstände packst, kann da jeder irgendwie funktionieren. Ja. Das wird zum Draft hin dann auch wieder richtig spannend werden irgendwie,
genau.
Wen wir denn da möglicherweise holen.
Und um die Liste weiterzumachen mit den kommenden Gegnern, Tampa Bay finde ich trotzdem super schwierig. Die waren nicht so richtig dominant in dieser Saison. Ich meine, klar, wir haben ja auch einmal gewonnen, was ja eigentlich schon so der absolute Underdog-Sieg war, ne, auf Seiten der Panthers, dass die sich aber gestern von San Francisco mit dem dritten Quarterback, Rookie, Siebtrunden-Pick, so dermaßen einschenken lassen. Wahnsinn.
Ja. Das war krass.
New Orleans kann ich überhaupt nicht einschätzen und ich glaube, ich sage das jedes Jahr, sowohl vor der Saison und auch in der Saison. Und das immer unter dem Deckmantel. Also erstens kann eh immer alles passieren und in Division-Duellen kann eh sowieso immer noch viel mehr passieren.
Ja, ganz genau. Also deswegen, das ist alles. Wir könnten aber bis zu den Saints wahrscheinlich auch schon sicher drin sein, ne?
Naja, also ne, wie gesagt, also wenn wir diese vier Spiele gewinnen, ist es egal, was die anderen alle machen.
Ja.
Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich glaube, die Falcons spielen nochmal gegen die Saints kommende Woche oder die Buccaneers. Ich habe es gerade nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Mhm. Aber ne, das kann ja auch sein, dass es für die irgendwie ein bisschen schlechter läuft oder so, dann fängt natürlich noch viel mehr Rechenszenarien an. Aber es besteht die Möglichkeit, und das feiere ich natürlich am allermeisten, dass die NFC South auch erst in Woche 17 entschieden wird.
Falcons und Saints spielen nächste Woche.
Ja, siehst du, okay.
Genau. Ja, also genau, davon kannst du ausgehen. Es sei denn natürlich, wir verlieren durch. Aber gut, dann haben die Falcons auch nochmal ein Wörtchen mitzureden. Also die NFC South ist auf einem schlechten Niveau sehr, sehr spannend tatsächlich irgendwie. Also da, und die haben noch harte Gegner, wenn ich mir das angucke. Also auch die haben jetzt kein leichtes Programm. Die Bucks wahrscheinlich noch mit am einfachsten.
Mhm.
Ich will gerade mal kurz gucken, die spielen auch noch gegen die Cardinals. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so der große Gegner. Und am letzten Spieltag Buccaneers gegen Falcons. Also.
Ja, ja, da ist schon Musik drin. So.
Da ist ordentlich Feuer drin, tatsächlich, in der Division. Also, gut, kann alles, ne, kann jetzt sein, dass wir auch die nächsten Spiele einfach alle wieder verlieren und dann ohne was dastehen. Ist dann auch halt so. Ich würde an dieser Stelle direkt mal, ich habe es für später eingetragen, aber ich musste mich heute so freuen über einen Tweet, den ich von Robert Griffin von RG3 gesehen habe, der getwittert hat irgendwie, ja, glaubt's oder nicht, aber die Panthers haben aktuell noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen, und das, nachdem sie ihren Head Coach, ihren Defensive Coordinator, ihren Special Team Coach, ihren Cornerback Coach, Defensive Line Coach gefeuert haben und Christian McCaffrey, Robbie Anderson und getradet haben und Baker Mayfield entlassen haben. Also wenn man sich das nochmal so anhört, ist das schon ganz schön krass, dass man überhaupt noch eine Möglichkeit hat, nachdem man irgendwie gefühlt alles einfach weggeschmissen hat. Aber man hat sich ja von zum Teil auch den Sachen getrennt, die da vielleicht eine Bremse dann letztendlich drin waren.
Ja, die Geschichte kannst du gar nicht schreiben. So, ne? Also
yes. Total verrückt einfach, dass wir hier heute sitzen und darüber reden können, ob es vielleicht möglich wäre, noch in die Playoffs zu kommen. Also crazy. Verrücktes Gefühl. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, dass wir...
Ich müsste dann lachen, wenn mein predicteder Record, der wahrscheinlich bei 9-8 war, wenn der tatsächlich wieder aufgeht, weil ihr wisst ja, das schaffe ich, habe ich letztes Jahr auch schon geschafft. Und ich aber gesagt habe, 9-8 wäre cool. Ich glaube aber nicht, dass es für die Playoffs reicht. Ich glaube, so habe ich es gesagt, ne?
Ja, so hast du es gesagt.
Das konnte ja wiederum keiner wissen, dass die NFC dieses Jahr so verrückt spielt. Ja.
Mal wieder, muss man auch sagen. Aber ja, das konnte man nicht wissen.
Von daher, ich würde es natürlich abartig feiern, aber selbst wenn jetzt bei den letzten vier Spielen, keine Ahnung, auch nur zwei rausfallen oder drei Siege und es dann letztendlich nicht für die Playoffs reicht, denke ich, ist der Turnaround der Saison auf jeden Fall gelungen.
Total, aber für dich wünsche ich mir, dass wir in die Playoffs kommen, damit du endlich Playoffs miterlebst, und das darf dann gerne ein Playoff-Spiel sein. Samstagnacht um 3 sind die, glaube ich, immer, oder um 4. Das wäre einfach schön. Das würde ich einfach gut finden, weil ich würde dich so dafür, du musst das.
Also ja, das würde ich dann natürlich machen. Das ist
ein Playoff-Spiel. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Also, okay.
Bringt uns zum nächsten Thema, das so mit dranhängt. Wir haben jetzt bewusst noch nicht den News-Button gedrückt, weil da gibt es natürlich recht viele noch, die räumen wir auch danach gleich auf, aber das passt jetzt einfach alles so nochmal in diese Recap von gestern. Steve Wilks wird, also ich habe noch nichts Gegenteiliges gelesen, klar, außerhalb der Panthers-Bubble, der nicht sagt, Alter, behaltet den Mann, das ist doch ein richtig guter Dude. Zumal auch, und das hat mich sehr gewundert, Shaq Thompson in einem sehr ausführlichen Interview öffentlich gesagt hat, nein, das ist der beste Mann, der hat er, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, so, ne, nach dem Motto, der weiß, was Key Pounding wirklich heißt, und jetzt so ein bisschen ausführlicher mit, ne, der gehört, der hat eine Identität geschafft innerhalb von 5 Wochen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, ich kann es nicht ganz, nee, ein bisschen mehr. Matt Rhule ging, glaube ich, nach der 5.
Ja.
Da standen sie 1-4. Ja, also nach 6 Wochen. Und irgendwie ist geschafft hat, das Gefühl und die Energie und die Hoffnung so ein bisschen in das Team wieder ein bisschen umzudrehen. Und sämtliche Journalisten, also Lokaljournalisten, ich habe jetzt heute einen kurzen Kommentar von Scott Fowler gelesen und auch von Joe Pearson im Athletic, dass es sie stark dafür voten, dass Steve Wilks der Head Coach bleibt. Und das ging natürlich gestern Abend nach dem Spiel auch auf Twitter sehr rum. Wobei man da natürlich sagen muss, so einfach ist es nicht. David Tepper kann jetzt nicht einfach den Rotstift nehmen und das Interim vor dem Head Coach durchstreichen. Die Panthers müssen ja aufgrund der Rooney Rule mindestens 2 Interviews mit Minority-Kandidaten führen. Und erst dann kann die Entscheidung getroffen werden, wer denn wirklich Head Coach.
Auch wenn er selber Minority dazu gehört.
Hat spielt wirklich? in dem Falle, glaube ich, keine Rolle. Also nach allem, was ich gelesen habe, die Rooney Rule musst du so oder so machen, egal ob dein anwenden, egal ob dein Head Coach oder dein Kandidat oder Interim zu Minority gehört.
Okay.
Fand ich, also tatsächlich kann man sich an dem Punkt ein bisschen drüber streiten, ob da die Rooney Rule noch so irgendwie, ja, was heißt Sinn macht. Also ich meine, Sinn macht sie ja auch sowieso keinen, aber anscheinend geht es ja nicht anders. Also ne,
ja, total traurig.
Du verstehst, was ich meine. Also
voll, also gar keine Frage, aber an der Stelle macht sie nicht so viel Sinn. Denke ich, weil also dann würde ich mich als eingeladener Kandidat und ich schätze, dass wieder mal Eric Bieniemy dann kommen darf oder so, würde ich mich schon so ein bisschen, naja, alles klar, ich fahr da mal hin irgendwie und hör mir das mal an oder erzähl dir mal ein bisschen was. Weiß ich nicht, aber gut.
Ja, also aber natürlich auch nur, wenn du weißt, dass sie nur 2 Leute einladen. Ich würde jetzt schon auch davon ausgehen, dass David Tepper tatsächlich schon auch sich ein paar Leute anhören wird. Also ich glaube jetzt tatsächlich ja, nicht, dass er sich nur 2 Coaches einlädt, weil er muss, also das sieht dann ja auch scheiße aus.
Der nächste Coach muss ja auch sitzen einfach, das ist ja ganz klar und es ist nur legitim, sich da auch ein paar Coaches anzuhören, anzugucken. Sicherlich wird er ja auch dann nochmal mit Steve Wilks in einen sehr direkten und intensiven Austausch gehen. Wohl wissend, dass wenn die Saison jetzt wirklich sehr erfolgreich sein sollte mit den Playoffs oder aber mit, wie du gerade gesagt hast, noch 2 weiteren oder 3 weiteren Siegen und dann halt eben knapp vielleicht nicht oder so, auf der Habenseite von Steve Wilks dann einfach schon mal stehen. So.
Ja.
Das glaube ich auch und das halte ich auch nur für vernünftig. Ich möchte gar keine, ich mag Steve Wilks, wir als Fans dürfen das auch sehr, die Spieler dürfen das natürlich auch, aber aus Owner-Sicht musst du dann natürlich nochmal ein bisschen anders vielleicht drauf gucken, ja.
Ja, absolut, zumal wir kommen gleich auch nochmal kurz auf Matt Rhule zu sprechen. Der letzte Schuss war halt so dermaßen in den Ofen. Also da würde sich David Tepper ja auch eine extreme Kritik aussetzen, wenn er jetzt wirklich sich keine anderen Optionen anschauen würde.
Ja.
Ich habe es gerade schon gesagt, ne, das wird jetzt auch viel geschrieben über diese Identität, die Steve Wilks den Panthers wieder verliehen hat. Also eine starke Defense, ein explosives und dominantes Laufspiel. Da wäre ich mal so ein bisschen auf deinen Input gespannt, weil im Grunde ist das ja schon ein, und das haben ja auch viele ehemalige Spieler gestern so ein bisschen gepostet auf Twitter und so nach dem Motto, ja genau das ist der Panthers Football, diese Defense und dieses Laufspiel. Und hättest du die, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal die Jahre 2011 bis 2017, hättest du das Team auch so von der Identität her beschrieben?
Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade 2011 bis 2 eher noch das davor. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen. Eher das 2000er Team, weil ich das noch präsent, noch fast noch präsenter im Kopf. Also ja, das andere ist so ein bisschen schon so ein bisschen eingefärbt schon von Cam Newton, der natürlich auch stark im Lauf ist, aber auch dieses klassische Quarterback-Spiel irgendwie ganz gut hinbekommen. Ja, aber das kannst du auch wieder schwer sagen, weil wenn ich darüber nachdenke, davor war halt Steve Smith da, der auch, der ja auch nicht umsonst da war.
Ja, wobei DeLome und so schon eher der Pocket-Passer war, als jetzt irgendwie Cam, oder?
Genau, richtig. Aber wir hatten halt immer starke Running Backs. Also die Carolina Panthers hatten immer starke Running Backs, auch gerne halt starke Running Back Duos, ne? Also keine Ahnung, Stephen Davis und DeShaun Foster zum Beispiel in den ganz frühen Jahren. Oder aber dann D'Angelo Williams und Jonathan Stewart. So, ich habe jetzt heute tatsächlich auch nochmal einen älter heißt vor 2 Wochen, Podcast von Jonathan Stewart gehört, irgendwie, wo der schon, da hat er vor 2 Wochen halt schon das gesagt, dass Steve Wilks gerade so ein bisschen die Identität der Panthers wieder aufbaut mit einem wirklich sehr starken Run-Game und die Defense und gegen eine Defense, die man nicht ankommt. Also ist das tatsächlich der Panthers-Football, der immer da war, und da hat er recht. Also, und du auch. Also, ne, alle, die es jetzt sagen, als ich das wieder gehört habe, ich habe mir nie wirklich große Gedanken über eine Identität gemacht, aber genau so war es immer tatsächlich. Also eine sehr starke Defense, die wirklich viel Spaß gemacht hat. Das hat die uns ja wirklich schon immer. Wir haben immer schon irgendwelche Defensive Guys, die irgendwie, keine Ahnung, ne, 2015 die Thieves Avenue, und also das war immer, es hat immer Spaß gemacht. Und dann halt dieses dynamische Running Back Duo oder diese, also das, was eigentlich auch, und das muss man ganz fairerweise so sagen, mit Christian McCaffrey gefehlt hat, weil da hattest du halt Christian McCaffrey. Klar, am Anfang noch Cam Newton dazu, aber in den letzten Jahren war es nur noch McCaffrey und also nichts, was das irgendwie so ein bisschen noch aufgeweicht hat. Ich hätte mir das am Anfang der Saison zum Beispiel gewünscht, dass da Foreman schon mal mit einspringt und wir da so einen One-Two-Punch vielleicht dann sehen. Irgendwie. Das hat mir aber gefehlt. Und jetzt momentan und gestern in Höchstform haben wir es endlich. Und eine starke Defense. Also insofern, ja, das war schon immer die Identität der Panthers, und wenn die jetzt wieder zurückkommt, und also das macht schon Spaß. Es ist klar, guck dir andere Mannschaften an, wie die Chiefs oder so, da ist das Run-Game eher nebensächlich, und du hast einen Quarterback, der dir die Bälle auch rückwärts noch zu irgendwelchen Receivern wirft, völlig egal, wer da steht, so. Ich weiß nicht. Also wenn ich mir das aussuchen müsste, dann würde ich eigentlich wirklich lieber eine starke Defense und ein Run-Game, also genau das Spiel der Panthers sehen, weil das einfach sehr viel mehr Spaß macht und sehr, sehr viel mehr, weiß ich nicht, das hat einfach mehr Wucht in meiner Welt. Vielleicht
auch, ist halt sehr, sehr physisch einfach, ne?
Genau.
Also sowohl die Defense und ja auch die Defensive Line und dann eben jetzt mit dieses Laufspiel mit denen, muss man jetzt sagen, mit den 3 Running Backs, ne? Es ist kein hier Double Trouble mehr, sondern Triple Punch.
Ja, Triple Punch, genau.
Wir hatten gestern 323 Rushing Yards. Das ist natürlich sowieso mit einem Back überhaupt nicht zu schaffen. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Christian McCaffrey hatte seinen höchsten Rushing Yards, seine meisten Rushing Yards im September, am 23. September 2018, das muss Woche 2 gegen die Bengals gewesen sein. Finde ich total interessant, dass er da schon so viel gelaufen ist, weil da hat ja Cam Newton noch gespielt und auch noch gut gespielt. Aber das war wohl das Spiel mit den meisten Rushing Yards, wenn mich diese Tabelle hier nicht belügt. Ich hätte jetzt nämlich noch gesagt, dass das Jacksonville-Spiel ein Jahr später hier das Hall of Honor-Spiel so krass war, weil er da ja schon rausging mit Beinkrämpfen. Da hatte er nur 176 Rushing Yards. Also, ne, und diese 223, das ist ja mit einem Back überhaupt nicht zu machen. Übrigens war das dann gestern auch das zweite 200-Yard-Rushing-Spiel plus in dieser Saison. in den letzten vier Spielen, also unter Steve Wilks dann schon. Von daher, ja, also absolut großartig.
Und gestern halt mega variabel einfach. Ja, also absolut. Das war ja krass. Und wenn du das halt kreativ einsetzt irgendwie mit genau den Waffen, die du da hast, und eigentlich kannst du ja fast noch einen vierten Mann dazu zählen, Laviska Shenault, der ja auch immer eher aus dem Backfield gekommen ist und da seine Läufe gestartet hat. Also
der ja auch eine Physis an den Tag legt. Also wir hatten ja kurz geschrieben dann bei diesem einen Tackle, das Alter, das hat gescheppert, als ob da gleich der Kopf ins Ausrollt irgendwie.
Ja, ich hab geschrieben, ich mag den ja. Und du hast gesagt, ja, mir tut der Kopf schon ein bisschen leid.
Genau.
Das fand ich gut.
Apropos Kreativität. Ben McAdoo wird natürlich trotzdem auch so ein bisschen ein Fragezeichen bleiben, denke ich. Die Offense ist besser geworden, auch mit ihm und natürlich auch mit dem Quarterback-Spiel jetzt so ein bisschen. Da hat er schon ein bisschen aufgetaut. Einziges Fragezeichen, ne, waren diese Force-Down-Entscheidungen auch von Steve Wilks. Hier übrigens Credit an Panthers Culture heute für den Sendungstitel Steamboat Steve, weil das war ja nur sowas von legendär. Die erste Fourth Down Entscheidung, die fand ich ja richtig gut. Die zweite, die direkt an der Goal Line, die fand ich dann schwierig. Da hatte ich dann gedacht, okay, das sind jetzt halt vielleicht, wenn es dumm läuft, die drei Punkte, die dir nachher eventuell fehlen. Ist jetzt gut gegangen, aber das war jetzt auch nicht so das blendende Play Calling an der Stelle, wobei ich jetzt vorhin in der Pressekonferenz gehört habe, zwei von diesen vier werden suchen, waren RPOs. Also das waren dann halt einfach Entscheidungen von Sam Darnold an der Stelle. Genau, was man noch dazu rechnen muss, ist Al Holcomb, jetzt als Defensive Coordinator, ne, den muss man ja auch mal an der Stelle lobend erwähnen, denn was die Defense mit ihren Turnovern gemacht hat, insbesondere gestern, war natürlich auch einfach ein extrem hoher Baustein, ne? Also ich meine, dass allein J.C. Horn im ersten Play
ja, Wahnsinn.
War natürlich einfach eine gute Nummer. Ich wollte da noch kurz, bevor wir dann wieder ein bisschen so in die Struktur gehen und News und Analyse nochmal so ein bisschen abklappern. Allerdings finde ich, sieht man in der Defense schon hier so ein paar Lücken. Oder auch schon Sachen, die verbesserungswürdig sind, um dann wirklich richtig Elite irgendwie zu sein. Und das ist halt einfach, ne, immer noch Pass Rush gegen auf der anderen Seite von Brian Burns. Ne, da fehlt einfach noch mal ein bisschen mehr Bums.
Obwohl der auch gestern ruhig geblieben ist, ne? Also das, aber gut, du kannst von dem auch nicht irgendwie 17 Spiele lang.
Er ist auch angeschlagen, ne, seit dem Broncos-Spiel am Knie, muss man dazu sagen.
Also genau, und aber dem kannst du eigentlich keine Ruhepausen geben, obwohl gestern Marquise Haynes dann auch wieder mal sehr gut reingekommen ist. Yitor Rosmatos hatte, glaube ich, am Anfang auch eine relativ starke Szene, aber halt nichts in Richtung Quarterback. Das haben wir, glaube ich, meistens durch Blitzes gelöst und dann meistens Frankie Louvu. Genau. Der bitte unbedingt ebenfalls verlängert werden darf. Aber ja, also uns fehlt dann noch ein richtig klassischer Pass-Rush, so den brauchen wir auf jeden Fall.
Was ich interessant finde, das müssten wir dann auch vielleicht nach der Saison irgendwie nochmal zusammenfassen, so in einem Season in Review. Ich hatte ja Anfang der Saison hatte ich ja ein bisschen Bedenken wegen Shaq Thompson und seinem Alter/Gesundheitszustand. Das sieht gerade so aus, als ob der als Leading Tackler aus der Saison rausgeht, ne?
Aber der blüht halt auch gerade auf, ne? Ja, also alles, was mit, keine Ahnung, Tackling-Schwäche und hast du nicht gesehen, noch unter Matt Rhule war irgendwie momentan, momentan merkst du wirklich, die wollen alle für Steve Wilks spielen und da gerade die Defense. Deswegen Al Holcomb als Defense Coordinator, was du ja aufgeschrieben hast. Steve Wilks wird dann noch sehr, sehr viel mitzureden haben im Training gerade. Der wird sich sehr wahrscheinlich um diese Seite des Balls sehr, sehr groß noch kümmern. Aber also, das merkst du in jeder Phase bei den Leuten. Ja, das ist wirklich unfassbar. Und Shaq Thompson geht halt mit gutem Beispiel voran.
Vielleicht an der Stelle noch ergänzend, damit es nicht unter den Tisch fällt. Steve Wilks hat ja auch nochmal etwas Coaching-Unterstützung in der Defense hinzugeholt. Ne? Ian Scott ist auch ein ehemaliger Defensive Tackle, der jetzt die D-Line coacht, weil ja auch mit Matt Rhule nicht nur Phil Snow, sondern ja auch noch zwei weitere Defensive Coaches gegangen sind. Namen habe ich jetzt nicht parat, weil die sagen vermutlich eher einem was, weil wir dieses Jahr wieder nicht dazu gekommen sind, diese Coaching-Stuff-Episode zu machen.
Was finde ich auch nicht schlimm ist. Also wir haben über alle Coaches ja mal gesprochen, aber das lass uns einfach nächstes Jahr machen, wenn wir wirklich einen neuen Coaching-Staff aufbauen, wie auch immer der dann nachher aussehen mag. Also im nächsten Jahr haben wir, glaube ich, also ich sehe wirklich, ich freue mich schon richtig auf die nächste Saison. Oh Gott, lass uns erstmal die eine abschließen.
So, das jetzt mal als etwas ausführlicheren Einstieg für heute. Wir machen ja eigentlich am Anfang immer nur so einen kurzen Recap, um dann alles nochmal im Detail durchzugehen. Aber da wir jetzt schon länger ja auch nicht mehr gesprochen haben und dann doch auch in der letzten Woche viel passiert ist, gibt es hier und da auch trotzdem noch ein paar News, die jetzt so abseits vom Spiel gestern und von der Saison waren. Und die besprechen wir trotzdem noch kurz. Ich hatte es, glaube ich, getwittert vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich vorletzte Woche. Ich glaube, im Podcast haben wir nicht drüber gesprochen. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe auch mit Jan nicht drüber gesprochen oder wenn, dann eben nur erwähnt. Aber JJ Jansen, der Longsnapper, hat am Sonntag gestern sein 222. Spiel abgeliefert und ist damit der All-Time-Leading Panthers-Player hinter John Casey.
Auch nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, JJ Jansen. Ja.
Und ich meine, er hat auch gesagt, er geht noch nicht in Rente.
Wie alt ist er jetzt? 38? 39?
Irgendwie ja, auch schon. Ich hatte es gelesen in dem Zuge, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich schaue kurz.
Wenn Tom Brady das auf alle Fälle schafft, dann.
Er ist noch gar nicht so alt, 36.
Okay, ja, dann hat er ja noch 10 gute Jahre vor sich. Als Longsnapper gar kein Problem, glaube ich.
Ja, also und man sieht, gut, da guckt man nicht so drauf, weil man es aber auch nicht so sieht, ne, ob dann der Longsnapper nach dem Snap noch wirklich vorrennt und noch wirklich krasse Blocks irgendwie machen muss. Aber
der ist ja eher auch noch mit die Absicherung letztendlich hinten mit dem Kicker dann. Mhm. Also der darf gar nicht so weit nach vorne laufen, sondern der ist so irgendwie die letzte Reihe, die dann da irgendwas noch machen soll. Aber ich glaube, wenn du im Special Teams keine Probleme erkennst beim Snap halt irgendwie, dann macht der Longsnapper einen guten Job. Ich glaube, wenn der nicht auffällt, dann ist er ein guter. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir uns offensichtlich seit 222 Spielen keine Sorgen machen. Insofern fände ich das gut, wenn er denn gerne auch weitermachen darf.
Ja, außer man draftet halt mal wieder einen in der 6. Runde
oder so. Das halte ich. Wir können uns eine Wette ausdenken. Wenn das passiert, dann das. Aber ich glaube, das halte ich für ausgeschlossen. Zumindest in den nächsten Draft.
Ja. Dann ist natürlich Dezember und Dezember ist die Zeit der stumm geschalteten Twitter-Hashtags, unter anderem Pro Bowl Vote und Walter Payton Man of the Year. Bringt mich nur dazu, um zu sagen, Derek Brown ist der diesjährige Nominierte von den Panthers für den Walter Payton Award. Da sprechen wir jedes Jahr immer so kurz drüber. Wir haben da schon mal ausführlich in irgendeiner Folge drüber gesprochen, was das denn ist und warum der so heißt und was da so passiert. Ne? Also jedes Team hat einen Nominierten, der eben auffällt oder nominiert wird für tolle Leistungen in Wohltätigkeitsarbeiten und so. Und da ist Derek Brown dieses Jahr nominiert. Der bekommt für die Nominierung schon mal $40.000. Für seine oder für eine Wohltätigkeit seiner Wahl. Der Gewinner dieses Awards, der wird dann bei den NFL Honors am Abend vor dem Super Bowl gekürt. Der bekommt $250.000, um damit was zu tun. Und ja, Derek Brown hat eine Stiftung, die Derek Brown Foundation, und die unterstützt hauptsächlich Familien und Jugendliche, die sozial benachteiligt sind oder aus schwierigen Verhältnissen kommen und einfach sehr, sehr unterprivilegiert sind. Und da hat er dieses Jahr wohl schon recht, recht viel gemacht. Hauptsächlich in Carolina und in seinem Heimatstaat Georgia, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Diese Stiftung gibt es seit 2020 und in dieser Zeit hat er über 3000 Kindern bzw. 4000 Familien schon geholfen und sie in allen möglichen Dingen unterstützt, was Bildung angeht oder auch einfach materielle Dinge oder so. Ja, kann man ein bisschen genauer nachlesen, habe ich auch natürlich einen Artikel dazu verlinkt auf pandas.com, der ist auch ein bisschen ausführlicher. Finde ich immer sehr schön, sowas. Und dazu gibt es ja auch immer dann diese Twitter-Challenge, die ist unabhängig von diesem Award, ne, wer da am meisten Tweets einsammelt oder Retweets, glaube ich, einsammelt, der kriegt dann nochmal extra gesondert irgendwie einen Preis für diese Wohltätigkeit. Ich glaube, die Panthers haben diese Challenge schon relativ oft gewonnen. Ich glaube, als Julius Peppers nominiert war und bei Cam Newton bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube. Ja, das zu Derek Brown. Eine bisschen aktuellere Geschichte, die habe ich vorhin noch mitgelesen. DJ Moore hat sich gestern verletzt. Der hatte nicht nur das zweite Spiel seiner Karriere ohne Catch, wenn ich das richtig erinnere.
Ja.
Ist irgendwie, hat sich rolled over his ankle, also hat sich irgendwie, ist irgendwie umgeknickt. Es gibt noch keine News, er wird heute Röntgen- bzw. Kernspinnaufnahmen haben. Man rechnet aber nicht vor morgen, also wenn ihr das hört, Mittwoch wahrscheinlich mit einer Ankündigung. Sie hoffen aber, es ist nicht zu schlimm.
Hoffen wir mal
ja,
alle das. Ja.
Das wäre ganz gut. ja, jetzt letzte Woche her, wir haben letzte Woche Bye-Week gemacht und schon kamen die Nachrichten rein, über die man vielleicht hätte reden können müssen. Montagmittag letzte Woche kam es rein, dass vermutlich die Panthers Baker Mayfield entlassen werden. Hat mich dann erstmal dann doch kurz irgendwie gewundert, aber es ist natürlich auch irgendwie eine logische Konsequenz. Mittlerweile hat sich rausgestellt, dass Steve Wilks zu ihm gesagt hat, beziehungsweise zu den anderen beiden Quarterbacks, Sam Darnold, du bist Nummer 1, PJ, du bist der Backup und damit wäre Baker Mayfield der dritte Quarterback gewesen und Baker Mayfield darauf sagte, er würde gerne entlassen werden, um vielleicht nochmal irgendwie zu gucken. Das fiel dann auch zeitlich irgendwie, ne, so mit dieser Garoppolo-Verletzung aus und man schon irgendwie gedacht hat, alles klar, dann jetzt zu den 49ers und Baker Mayfield gewinnt den Super Bowl.
Das wäre natürlich auch was.
So weit ist es nicht gekommen, sondern, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Sean McVay hat gesagt, komm zu uns und da Matthew Stafford auch verletzt ist und vermutlich diese Saison gar nicht mehr spielen wird, oder da gehen relativ viele davon aus, weil die Saison der Rams sowieso gelaufen ist. Also die sind, glaube ich, rein rechnerisch auch nicht mehr in den Playoffs oder nur zu 1% Wahrscheinlichkeit oder so. Darf jetzt Baker Mayfield gucken, ob er nochmal einen Job bekommt. Ja, was sagst du dazu?
Ja, ich bin gespannt. Also ich denke schon auch, dass das ein, das wird ja auch viel gemunkelt, ob es, Matt Stafford nicht vielleicht nächstes Jahr seine Karriere vielleicht sogar beendet und dass Baker Mayfield halt ein Vorgriff dann ist, weil ja, was willst du aus Sicht der der Rams machen, ne? Du hast keinen vernünftigen Pick im Draft, müsstest also dann späten Quarterback nehmen, mit dem du dann startest. Ich meine, oder du holst dir halt von irgendwo anders ein und vertauscht deine nächsten First Rounder wieder weg. Insofern ist das jetzt die günstigste Alternative, um ihn einfach mal ein paar Spiele noch zu testen, ob der genau das machen kann, was Sean McVay sich vorstellt und dann vielleicht dann nächstes Jahr bei den Rams dann als Übergangs-Quarterback oder als fester Quarterback übernimmt. Ist eine Win-Win-Situation für uns, wäre es egal gewesen. Ne, das ist, es ist reiner Gefallen letztendlich und auch, glaube ich, für den Locker-Room gut. Ich so wie man Baker Mayfield aus kennengelernt hat, beziehungsweise was man so gehört hat, ist er ja nun niemand gewesen, der den Lockerroom vergiftet hat. Also, und das hast du ja auch gesehen, der war ja immer am Rand und hat da mitgefiebert, mitgefeiert, mitgeholfen, wo er nur konnte. Ich glaube, das hätte sich sonst auch fortgesetzt, aber wenn so jemand auf dich zukommt und dich darum bittet, so, okay, ich würde gern dann doch mal noch woanders versuchen, irgendwie unterzukommen. Was hätte es genützt, wenn wir ihn jetzt noch gehalten hätten und gesagt, nein, vielleicht brauchen wir dich nochmal irgendwann im letzten Spiel. Ist nur fair, mich freut zu Baker Mayfield auch, der lässt kein böses Wort an den Panthers. Das könnte fast eine Überleitung sein. Der lässt kein böses Wort an den Panthers und ja, verteilt jetzt fleißig Kopfnüsse bei den Rams ohne Helm. Also er hat es wieder getan. Und
es ist ja wohl, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, es ist ja wohl tatsächlich aus seiner College-Zeit noch, ne, wo er das her hat. Also er hat das wohl schon immer gemacht.
Oh, wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen
soll. Also das ist wohl eine Art Signature-Move.
Es ist irgendwie lustig, aber irgendwie auch fahrlässig von seinem Starting Quarterback irgendwie eine Kopfnuss auf den Helm zu bekommen.
Ein bisschen, aber nach dieser Vorstellung, die er da geliefert hat in dem Thursday Night Game letzte Woche, da kann man ihm ja das nicht verdenken, dass er da austickt.
Ich kann an dieser Stelle, möchte ich auch das Frühstücksei der Footballerei nochmal gerne allen ans Herz legen von Freitag. Ich weiß nicht, hast du es schon gehört?
Ich habe es bestimmt gehört, kann mich jetzt aber nicht an was erinnern, das, auf das du vielleicht raus willst.
Nee, die sind ja gerade tatsächlich in den USA, um sich die Spiele anzugucken. Das war jetzt eine Folge mit hauptsächlich Nico Backspin, Flo Kaiser und Paul Ripke war auch noch mit dabei. Und da haben sie sich im Grunde genommen schon vorab, also sie haben live aus dem Stadion irgendwie aufgenommen und immer mal wieder aufgenommen. Und ich fand es einfach nur so lustig, weil sie sich genau vorher darüber unterhalten haben, irgendwie, ja, hier Baker Mayfield und nein, der wird auf gar keinen Fall jetzt wahrscheinlich spielen und so. Wenn der kommt, das wäre ja total cool. Und den Moment, wo er dann aufs Spielfeld kommt, den haben sie dann auch gerade zufällig aufgenommen irgendwie und gesagt, der läuft doch wie Mayfield, das ist doch Mayfield. So,
also, ja, stimmt, der läuft wie Mayfield, das ist natürlich auch was, da ist was dran, ja.
Also das fand ich super, das war eine sehr, sehr kurzweilige Sendung irgendwie. Kann man sich ja nochmal nachhören, das ist glaube ich, nur 35 Minuten, das Frühstücksei von der Footballerei vom letzten Freitag irgendwie. Insgesamt auch sehr schön zu hören, wie die da einfach sind und gerade Spaß haben und so. Ich glaube, jeder, der jetzt gerade so ein bisschen auch die Social-Media-Kanäle der Footballerei verfolgt, die posten da ja gerade sehr viel von ihrer Leserreise, die sie da jetzt gemacht haben irgendwie oder Hörerreise, wie auch immer. Scheint auch eine sehr runde Sache zu sein, die sehr lustig ist.
Ja.
Kann ich mir auch irgendwann mal vorstellen, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe.
Nicht mal und groß Zeit. Und Geld verdiene. Und,
genau. Ja.
Kommen wir von einem classy Move zu den Rams und einem sensationellen Game-Winning Drive von Baker Mayfield zu einem vielleicht nicht ganz so classy Move.
Heißt das dann sassy?
Ist das dann ein sassy Move?
Ich glaube ja, ne?
Wäre auch mal ein schöner.
Ich bin unsicher. Ja, klar. Von classy zu sassy.
Er ist zwar schon eine Weile weg und trotzdem hat es Matt Rhule irgendwie geschafft, die Gemüter der Panthers-Fans noch irgendwie, sagen wir, zu erhitzen, beziehungsweise er könnte schon noch manchmal ein bisschen Miete verlangen dafür, dass er in den Köpfen von manchen Panthers-Fans immer noch wohnt. Der hat eine Reihe von Interviews gegeben und hat ein paar öffentliche Auftritte gehabt im Zuge seiner Nominierung bei den Nebraska Huskers. Nicht Nominierung, sondern Verpflichtung, muss man sagen. Mhm. Du hast dir das nochmal so ein bisschen angeguckt und da so ein paar Golden Nuggets rausgeschrieben.
Ja, ich habe heute nochmal ein paar Podcasts dazu gehört, tatsächlich irgendwie. Ich habe mich ja kurz, also wir haben kurz heute tagsüber geschrieben und ich wollte wissen, ob wir über Matt Rhule nochmal sprechen wollen. Ich war mir halt unsicher, weil eigentlich möchte ich ihm gar keinen Raum mehr geben, so mittlerweile, weil, also alles, was wir gesagt haben, wir wünschen ihm nur das Beste. Er scheint ja auch ein netter Typ zu sein und auch das bestätigen sehr viele Leute. dass er wohl ein sehr netter Typ sein mag. Ich weiß es nicht. Ich frage mich einfach, ob er viele Sachen, die er sagt, mal vergisst oder warum er jetzt seinen Mund nochmal in die Richtung aufmachen muss gegen die Panthers. Ich habe mir, wie gesagt, noch ein paar Podcasts dazu angehört, auch den, wo er zu Besuch war und so ein bisschen, so ganz kurz nochmal über seine Zeit bei den Panthers gefragt wurde, wo er dann halt auch gesagt hat tatsächlich, dass er den Job bei den Panthers, also sie haben ihn gefragt, was er hätte anders machen können oder besser machen können bezüglich seiner Zeit in der NFL, und da hat er halt gesagt, naja, ich hätte besser den Job bei den Panthers halt nicht angenommen, gar nicht jetzt böse gemeint, sondern einen anderen Job, so hat er es ausgedrückt, weil er wohl zu der Zeit kein guter Fit für die Panthers war. Okay, das an sich kann ich sogar noch nachvollziehen, wenn man diese Meinung hat irgendwie und sagt, ja, okay, rückblickend, die Zeit war einfach nicht richtig gut. Ich habe da einfach nicht hingepasst, ich bin Program Builder und irgendwie haben die sich das wohl anders vorgestellt oder so. Verstehe ich noch. Das, was er danach dann gesetzt hat, irgendwie letztendlich, wo er dann meinte, naja, hätte man ihm gesagt, dass es kein Vierjahresplan sein soll, und darüber hätte er wohl mit David Tepper gesprochen, sondern dass der lieber einen Zweijahresplan gehabt hätte, dann hätte er mehr Free Agents geholt, um Erfolg zu haben. Und als ich das erste Mal gehört habe, da ist mir so ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen, weil, also, was hätte der denn mit noch mehr Free Agents besser machen können? Also das Gerüst, was er da hat, und das sieht man ja jetzt, das ist ja kein schlechtes, das ist ja eigentlich ein sehr gutes Gerüst. Was er verspielt hat, ist die Zukunft, indem er einfach sich alle möglichen Quarterbacks geholt hat, die er mal wohl gehört hat, die vielleicht ganz gut waren. So. Und das wurde dann auch nochmal aufgearbeitet von dem Podcast Believe in Carolina Panthers mit und von Jonathan Stewart, was ich sehr interessant finde. Also da darf man auch gerne mal reinhören, der nämlich auch ein wenig konsterniert war über das, was da hat man gemerkt, dass Stewart sich erstmal ein bisschen zurücknehmen musste, bevor er darauf antwortet, um nicht in eine ähnliche Richtung wieder zurückzuschießen, sozusagen. Der ist nämlich noch ganz schön mit den Carolina Panthers verbandelt. Und die hatten nochmal aufgearbeitet und das Zoom-Meeting auch rausgeholt, weil Matt Rhule in einem der ersten Zoom-Meetings bei den Carolina Panthers gesagt hat, dass er nicht erst in 3 Jahren ein Championship gewinnen will, sondern am liebsten gleich sofort. Also warum sollte man 3 Jahre warten? Lass uns das mal gleich in Angriff nehmen. Und dann kommt er jetzt um die Ecke und sagt, also ja, hätte man mir gesagt, dass es kein Vierjahresplan, sondern ein Zweijahresplan ist, ja, dann hätte ich doch ganz anders gehandelt.
Ein bisschen ambivalent, ne? Mit einerseits, okay, das kann man konnte das so ein bisschen verstehen, ne? So die alten Spieler und vielleicht die teuren Spieler, ne? Jetzt so irgendwie ein Greg Olsen, dass man den irgendwie dann los wird, okay, sehe ich ein. Also diese Teddy Bridgewater-Nummer mit Joe Brady, ich meine, wie gesagt, Teddy Bridgewater war einfach schweineteuer für die Nummer. Dann recht viele Verträge ja auch gekündigt, die im Jahr davor ja noch verlängert waren und ja Dead Cap produziert wie Sau. Also da kannst du ja auch einfach keine Free Agents mehr holen irgendwann. Also das geht ja dann relativ schnell. Und auf der anderen Seite ja aber nie diesen Rebuild-Trigger so gezogen, so nach dem Motto, okay, wir verkaufen jetzt alles und wir sammeln Geld und Draftpicks für die nächsten 2 Jahre. Das hat ja auch nie so richtig stattgefunden. Und das haben wir uns ja auch immer gefragt, mit, ja, okay, was macht ihr denn eigentlich jetzt gerade? Aber hier dem Running Back irgendwie und dem Linebacker irgendwie gerade richtig viel Geld geben, das passt alles nicht so ganz zusammen, ne?
Und sie haben ja in der letzten Saison eine ganze Menge Free Agents geholt, die oder halt auch getradet, eigentlich weniger Free Agents, das waren ja Trades, ne? Ich glaube, Reddick war ein Free Agent, aber hier dein Lieblings-Cornerback zum Beispiel, den sie dann noch geholt Stephen haben.
Stephen Gilmore war, glaube ich, so ein 6-Runden-Pick oder so, ja.
Genau, richtig. Also sie haben ja letztes Jahr schon ganz schön aufgeladen und trotzdem überhaupt nichts auf die Kette gebracht. Also letztendlich verstehe ich überhaupt nicht, was er da erzählt. Das ergibt gar keinen Sinn.
Interessant. Und dann ist dann letztlich der Punkt, wo er sagt, naja, er war ja nicht verantwortlich für die gedrafteten Spieler. Und auch sagen
das
kann.
Das ist eine Lüge.
Also, das glaube ich jetzt. Also, ne, er hat ja irgendwie gesagt, naja, ich war ja auch nicht der General Manager, ne, er ist ja nur der Head Coach. Und man dann trotzdem sagt, okay, die ganzen Quarterbacks wurden aber auch nicht gedraftet und da musst du trotzdem ja deinen Senf dazugegeben haben. Also, ich glaube jetzt ja nicht, dass jetzt Marty Herney noch oder dann Scott Fitterer gesagt hat, alles klar, komm, dann nehmen wir jetzt Teddy Bridgewater. Ach, dann holen wir noch Sam Darnold und dann holen wir jetzt vielleicht dann doch noch Baker Mayfield dazu. Oder dann letztes Jahr. Und ja, komm, dann lass uns noch einen Cam Newton dazu holen. Und dann darf jeder mal spielen.
Genau. Und vor allem, wenn er auch sagt, dass er nicht verantwortlich für die gedrafteten Spieler ist, und das fand ich auch sehr interessant in dem Podcast, den ich gerade zitiert habe, da haben sie gesagt, okay, also für das einzig Erfolgreiche, was in der Zeit passiert ist, nämlich einen Derek Brown zum Beispiel zu holen oder einen Jeremy Chin, dafür war er dann nicht verantwortlich. Das ist ganz schön dumm, das zu sagen. Also, weil die Spieler, die wir gedraftet haben, sind jetzt nicht die schlechtesten Spieler. Also jetzt vielleicht mal, und das habe ich heute auch irgendwo gehört, Tommy Tremble vielleicht mal rausgenommen, der tatsächlich so ein kleiner Bust momentan ist für einen Drittrunden-Pick. Aber ansonsten waren es ja nun nicht die schlechtesten Spieler. Also es ist Quatsch, dass er da nicht für verantwortlich ist, weil letztendlich ist es ja auch sein General Manager, wenn du so willst, Scott Fitterer, den hat er ja mit ausgesucht. Da wird er schon eine ganze Menge mit zu reden haben oder zu reden gehabt haben. Und wie gesagt, die Spieler sind ja nun nicht das Schlechteste, aber sich da hinzustellen und jetzt zu sagen, dass er da keinen Einfluss drauf hatte, weil er nicht der GM ist, also.
Na ja, und dass er die finale Entscheidung über das Roster gehabt hätte, das hätte nicht gestimmt. Und das wurde ja aber, also das hat man 2 Jahre lang praktisch immer in dem Zusammenhang irgendwo gehört. Also es ist ein bisschen weird, tatsächlich.
Ja, weil er sich auch die ganze Zeit dahin stellt und sagt, ich will den Panthers ja nichts Böses. Und ne, also gut, klar, das glaube ich ihm sogar auch, aber der, also dieser Mann weiß nicht, wann er den Mund zu halten hat.
Hat er auch nicht gesagt in so einem Interview, er hat ja auch nie jemand unter den Bus geworfen?
Ja, stimmt, das stimmt.
Und also da kann ich dir schon mal rein aus dem Gedächtnis 3 Pressekonferenzen sagen, wo er zumindest jeden seiner Quarterbacks einmal mindestens so richtig angezählt hat, so von wegen, du musst auch im Dezember guten Football spielen und so.
Also es ist, ich weiß es nicht. Das ist, darf man das hier sagen? Jan ist ja, Jan Wegwerth ist ja Fan von den Nebraska Cornhuskers.
Ja.
Die mag er ja sehr und er sagt, im Normalfall hätte er sich auch sehr gefreut, Matt Rhule zu bekommen, der jetzt gerade so aktuell so ein bisschen verbraucht ist, weil er ja viel auch mit uns kommuniziert und mitbekommen hat, was bei den Panthers so alles los war. Ich glaube schon, dass Matt Rhule auf dem College besser funktioniert. Da bin ich auch immer noch von überzeugt, aber ich möchte den tatsächlich nicht mehr in Carolina oder in der Nähe sehen und ich möchte auch nicht mehr, dass der noch irgendwas über die Panthers erzählt. Für mich ist das wirklich, und das ist, wenn ich das in 10 Jahren nochmal darüber nachdenke, das ist halt der schlimmste, schlechteste Coach, den wir je hatten.
Und der kürzeste, oder?
Ist,
ja, weiß ich, in den ersten, ich muss nochmal nachgucken, in den 90ern waren es.
Seifert ist, glaube ich, auch nicht so.
Ja, Seifert war, glaube ich, auch nur 2 Seasons oder so.
Ja, genau, das war auch, aber gut, aber das, also alles zusammengenommen mit Matt Rhule, wow. Also das ist wirklich krass.
Ja,
das
crazy.
Ist wirklich, wirklich krass.
Gut, das Kapitel ist abgeschlossen. Wir wollten es jetzt nur noch mal ein bisschen gut nachholen, weil Chronistenpflicht und so. Und ist ja auch trotzdem irgendwie jetzt Teil der Geschichte, wo wir gerade stehen. Wir hoffen weiterhin auf Siege und auf Steve Wilks. So, wir sprechen jetzt dann doch noch mal ganz kurz ein bisschen detailliert über das Spiel. Es gab ein paar Inactives, aber man muss dazu sagen, die Bye Week hat, glaube ich, allen Spielern ganz gut getan, denn es war jetzt auf den Schlüsselpositionen, bis jetzt auf den Spielern, die auf der Injured Reserve sitzen, also klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber so ein Dante Jackson wäre vielleicht hier und da auch nochmal nicht schlecht gewesen, ne? So jemanden zu haben. Aber im Grunde genommen, die angeschlagenen Spieler wie Dante Foreman war ja auch nicht so 100%ig fit oder so. das sah jetzt sehr gut aus und dementsprechend waren jetzt auch die Inactives relativ überschaubar.
Ja, auf jeden Fall. Außer Xavier Woods hatte ich da jetzt niemanden, wo ich sage, oh, das kann uns aber gefährlich werden. Den mag ich gern. Den würde ich gerne weiter als Safety natürlich spielen haben für den Rest der Saison und vielleicht darüber hinaus. Der bringt nochmal so ein bisschen was mit irgendwie. Da achte ich schon immer ganz besonders drauf. Aber also ansonsten war das wirklich nichts Gravierendes, wo man sagt, okay, das könnte eng werden oder so auf der Position.
Wir haben eine Sprachnachricht, um noch mal ein bisschen die Stimmung wieder anzuheizen.
Yeah!
Der Danny hat uns was geschickt. Danny, was geht los?
Einen wunderschönen Montag, der Danny hier aus dem schönen Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Ja, unsere Panthers können auf einmal wieder Football. Sam Darnold kann auf einmal wieder Quarterback. Das war doch etwas mehr als ein One-and-Done vor der Bye-Week. Wir haben auf einmal scheinbar sogar einen 1-2-3-Punch im Running Game, wenn wir wollen. Dass unsere Defense so ziemlich eine der besten der Liga ist, war klar. Aber dass wir als Underdog so phänomenal gegen die Seahawks aufspielen, ja, das war schon geil. Das hat schon Spaß gemacht. Also, ich find's cool. Winning Podcast. Ich grüße euch. Ich grüße die Panthers Nation. Bis dahin.
Ja, vielen Dank. Grüße zurück.
Genau so sieht's aus.
Also dass die Offense gestern so dermaßen gut funktioniert hat, das hat man, denke ich, gesehen. Interessante Statistik dahingehend. Time of Possession für die Panthers gestern über 39 Minuten. Das ist der Höchstwert eines Panthers-Spiels seit 2006. In Woche 16 gegen Atlanta waren es knapp 42 Minuten. Wenn es um vier Quarter geht, es gab nochmal eine längere Time of Possession in einem Spiel mit Overtime, aber in einem regulären Spiel ohne Verlängerung ist jetzt das der Höchstwert seit 16 Jahren.
Und weißt du, wo ich das zuerst gelesen habe, wie viel Time of Possession wir gestern hatten?
Nee.
Nicole Boseman hat es getweetet.
Stark.
Ja, die, und zwar in Großbuchstaben. What the heck, glaube ich, hat sie geschrieben. Also immer noch eine klare Folgeempfehlung. Die Frau ist wirklich on fire und macht Spaß. So wie ihr Mann, by the way.
Absolut. By the way, offensive line. Ich hatte da mit Jan schon so kurz ein bisschen das angesprochen. Da würde ich jetzt gerne noch mal deine Perspektive auch sehen oder hören wollen zum Bronco-Spiel, was jetzt also ähnlich war, jetzt auch wieder, ne, diese Big Packages oder wie sagen sie, oder diese Massive Packages mit zusätzlichen Offensive Linemen für entweder fürs Run Blocking oder auch manchmal fürs Running Back Schieben. scheint ja ziemlich gut zu funktionieren.
Ich liebe Kate Mace als Fullback. Ich liebe das. Ich weiß gar nicht, wann sie damit angefangen haben. Vor 3 oder 4 Wochen? Also
so richtig aufgefallen ist es, glaube ich, bei dem Denver-Spiel das erste Mal.
Da habe ich es mir, glaube ich, auch das erste Mal notiert, weil ich noch da hoffte, dass ich mit dabei sein kann, sozusagen. Aber dann bin ich ja leider krank ausgefallen. Und ich glaube, die Woche davor habe ich mir das aber auch schon einmal also gedanklich notiert irgendwie, weil ich dachte, wow, das sieht geil aus, einfach irgendwie. Also mir gefällt das so gut und der hat da so viel Spaß dran offensichtlich irgendwie. Das ist ja, also der Typ ist ja einfach wirklich auch eckig. So. Mhm. Und also ich liebe das. Das passt halt ganz genau in diese starke Run-Vorstellung, die wir von den Panthers sehen wollen. Da mit diesen Big Packages insgesamt zu arbeiten, auch viel mit den Tight Ends, die ihre Sache ja auch wirklich gut machen. Ian Thomas auch als Blocker irgendwie phänomenal. Das ist schon richtig, richtig stark. Das macht richtig Spaß.
Ich musste mir da ein paar Stellen nochmal anschauen und nachlesen, auch nochmal bei dem Broncos-Spiel, weil ich immer zuerst dachte, okay, das ist ja dann aber relativ ausrechenbar, ne, wenn dann der sechste oder siebte Offensive-Liner da mit auf dem Feld steht. Aber sie benutzen es ja sowohl für den Run als auch für die Protection. Mhm. Fand ich super interessant, dass das so funktioniert. Sie haben es, glaube ich, auch in einem Artikel so nach dem Motto, nee, ihr wolltet irgendwie kreative Offense. Klar, das kann irgendwie ein super krasses Receiver-Set mit was weiß ich für Routen sein. Oder du haust halt einfach deine ganze Fleischmacht irgendwie in die Offensive Line dazu. Wahnsinnig. Und wie gesagt, also auch einfach das, ich glaube, bei Chuba Hubbard hat man es gestern ganz oft gesehen, so einfach dieses Weiterschieben und den Running Back dann einfach noch drücken, wie in so einer Goal-Line-Situation, aber halt mitten auf dem Feld. Mhm. Schon krass.
Richtig gut. Ich meine, es gibt auch Teams, die ihre Offensive Line als Receiver nutzen. Also
bester Moment des Sonntages gestern, natürlich ausgenommen von dem Panthers-Spiel, aber das war ja sensationell.
Wie die Lions einfach Penei Sewell einsetzen als Receiver und der dann noch sich da mit dem Cornerback anlegt. Also
das, ich glaube, da hat das Stadion gebebt, glaube ich, so allein, ja, wenn der Typ dann losstampft so.
Und wie, also den Ball, wie er den gefangen hat, das war jetzt auch nicht gerade unspekt. Also das war nicht so einfach, was er da gemacht hat. Und dann da dieser Jump zum First Down. Also das war grandios. Aber ja, sowas, ich sehe Icky auch in so einer Situation. nein, also unsere Tackles sollen sich lieber ein bisschen darauf konzentrieren. Die haben gestern, glaube ich, jeder einen Sack durchgelassen sozusagen.
Ja, also, Taylor Motor, ne? So ein bisschen. Mhm.
Ist ein bisschen wackelig auf den Füßen in dieser Saison. Haben wir ja schon öfter mal gesagt, ne, dass wir uns über den natürlich nicht beschweren wollen, aber er fällt ein bisschen ab. Icky auch gestern einen Sack, wie gesagt, zugelassen. Aber das sind alles Sachen, die passieren. Da muss dann dran gearbeitet werden. Ich bin ja froh, wenn sowas dann mal zwischendurch passiert, damit das nicht irgendwie alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch da mal ein bisschen drüber geredet wird. Und ja, klar, also das erste Play, glaube ich, ne? Also das Spiel startete ja mit einem False Start von Corbett.
Ja.
So fing das Spiel ja an. Das war der erste.
Immerhin war es nicht Christensen.
Ja, immerhin. Das ist schon ganz gut. Aber da dachte ich schon so, oh je, ey, den macht die Lautstärke dann in dem Stadion offensichtlich doch zu schaffen.
Ja, gut. Das ist dann natürlich auch nochmal eine extreme Situation in diesem Stadion.
Total. Aber sie haben es dann ja irgendwann still bekommen. Insofern, alles gut, passt schon. Offensive Line immer noch, macht immer noch Spaß. Das ist eine Offensive Line, die du sehen willst, wo dann auch dein Quarterback dahinter besser aussehen kann.
So, und was ist mit diesem Quarterback passiert? Liegt's am Bart? Oder? Ja.
Du hast es mir gesagt, also muss es so sein.
Ja, also es ist hochinteressant. Also ich finde ja, also muss man ehrlich sein, Sam Darnold ist weit davon entfernt, Elite-Quarterback zu sein, aber er spielt anders als in der letzten Saison und klar, in der letzten Saison hat er keine O-Line vor sich gehabt, sondern so ein paar Springböcke oder so, oder ne, so eine Hürde, wo die Tackles dann drüber springen können oder so. Aber trotzdem, er spielt sehr viel, also zum einen sicherer und er spielt auch wesentlich cleverer. Klar, gut, Sex hat er irgendwie mal genommen, ist okay, aber dann, auch wenn er dann gemerkt hat, das Play wird nichts, dass er dann nicht irgendwie einen dummen Intentional Grounding macht oder so, was er letztes Jahr gemacht hätte, sondern zielsicher entweder bei einem Receiver vor die Füße werfen oder ins Aus oder sonst wohin. Also gerade auch an den Stellen, wo er eben keine gute Protection hatte oder die Pocket kollabiert ist, hat er keine dumme Entscheidung getroffen.
Ganz genau.
Und das finde ich schon also sehr, sehr, sehr positiv. Das würde ich jetzt tatsächlich mal so, also er spielt sicher und sehr vernünftig.
100%. Er ist der sozusagen Game Manager oder so, wie du ihn dir dann vorstellst. Er holt das Optimum raus von dem, was er kann. Mit zwei Situationen hadere ich so ein bisschen, aber das sind einfach nur, da jetzt nochmal dieses Extra gegeben. Einmal hätte er zum First Down laufen können. Ich glaube, das war auch in der zweiten Halbzeit. Da hatte er das Feld vor sich und hat dann irgendwie doch noch versucht, den Wurf anzubringen. Und ich glaube, das war vor der zweiten Fourth Down Entscheidung, ne, irgendwie in der Red Zone der Seahawks. Da hat er auch versucht
einen Pass
zu werfen. Ja, genau, oder zu pitchen, genau. Den Ball hätte er, glaube ich, wenn er selber gelaufen wäre, eher in die Endzone gebracht, auch wenn er dann hätte einen Hit kassiert.
Er hätte, glaube ich, ordentlich einen kassiert von rechts, aber
ja, auf der anderen Seite guckt ihr das Gleiche. Es ist ein wirklich fast ähnliches Spiel im 49ers-Game gestern gewesen, wo Brock Purdy den Ball wirklich reingelaufen hat. Mhm. Und da läuft er auch alleine auf einen Verteidiger der Buccaneers zu, den er aber mit einer Finte schön irgendwie in eine andere Richtung gesetzt hat. Klar, wenn sich Darnold das nicht zutraut, traut er sich das nicht zu. Und das wäre einfach nur nochmal so ein Extra gewesen. Quarterback ist nicht zwangsweise dafür da, genau sowas zu tun. Und da macht er halt die vernünftigere Variante und versucht den Ball nochmal zu pitchen. Also genau das, was du gesagt hast. Das hätte ich mir nur von ihm gewünscht. Dann wäre das nochmal ein bisschen beeindruckender gewesen. Das, was er macht, ist völlig in Ordnung. Und ich kann mir, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, in dieser Situation gerade keinen besseren Quarterback vorstellen, den wir jetzt aktuell noch im Roster haben, beziehungsweise vor zwei Wochen noch hatten.
Ja, ich bin auch also von der Accuracy so recht überrascht. Aber das mag auch einfach mit der O-Line zusammenhängen. Und um es vorwegzunehmen, gut, gibt es natürlich auch hier und da ein paar sehr spezielle Catch-Moves, wie Terrace Marshall das gemacht hat.
Ja.
Wenn der Ball dann nicht auf Handhöhe kommt, dann halt irgendwie mit den Knien.
Wenn es geht, alles was geht.
Ja, also da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das die nächsten vier Spiele noch, wie das noch ausgeht. Ne? Und macht natürlich trotzdem diese Quarterback-Situation oder diese Entscheidung für die nächste Saison nicht einfacher, aber auch das hat man an der Stelle ja eh noch nicht in der Hand.
Ja.
Ja, die Running Backs, die haben wir jetzt vorhin schon genau besprochen, ne? Dieses Dreiergespann, Dante Foreman und Schuba Hubbard jeweils für 74 Yards, Entschuldigung, Raheem Blackshear und Sam Darnold hatten dann nochmal 32 beziehungsweise 30 Yards und Blackshear dann natürlich auch noch mit seinem ersten Touchdown. Nee, war das der erste?
Ich glaube, der zweite.
Der zweite.
Hatte nicht schon mal irgendwo einen?
Er hatte schon mal einen. Shai Smith war der erste.
Ja, genau.
Touchdown. Können wir auch gleich weitermachen, ne? Shai Smith mit dem ersten Receiving-Touchdown seiner Karriere endlich mal. Mhm. Dann auch ganz schön, dass die beiden jungen Receiver da jetzt gestern so diese Momente hatten, ne? Terrace Marshall mit diesem, nennen wir es Catch.
Ja, der Ball hat den Boden nicht berührt, das ist Wahnsinn gewesen. Diese Kontrolle zu haben, wow.
Und eben Shai Smith mit dem Touchdown. Wenn die zwei jetzt da so ihren Breakout irgendwie haben oder vielleicht auch haben müssen, wenn sich DJ Moore verletzt hat. Wahrscheinlich haben jetzt beide Receiver schon mehr Total Yards als Robbie Anderson die gesamte Saison, inklusive Cardinals. Aber man soll ja nicht nachtreten.
Ja, das stimmt. Ja, aber ne, nicht zu vergessen, Laviska Shenault. Der hat mir gestern auch tatsächlich wieder mal ganz gut gefallen, auch wie er eingesetzt wurde irgendwie. So stelle ich mir das wirklich vor. Tut mir ein bisschen leid für DJ Moore, dass der wirklich keinen Catch hatte und irgendwie, glaube ich, nur einmal angeworfen wurde oder so. Den sieht man natürlich auch gerne öfter mal involviert ins Passing Game, aber wie gesagt, es hat so auch funktioniert. Es war kreativ. Das war gut.
DJ Moore übrigens ein Knee Sprain und ist day-to-day laut Adam Schefter.
Okay, aber ja gut.
Also wohl Knie und nicht Knöchel, aber wir werden sehen.
Wenn es day-to-day ist, ist es aber immer noch besser als alles andere.
Genau, muss ja fit bleiben für die Playoffs.
Na klar.
Ian Thomas, haben wir vorhin schon gesprochen, macht wieder ein bisschen bessere Figur. Da muss ich mir am Ende der Saison überlegen, was ich da so unterm Strich mir überlege. Hat jetzt aber mal so ein Positivzeichen von mir noch bekommen gestern.
Auf jeden Fall. Alleine fürs Blocking. Aber genau, der ist auf alle Fälle deutlich präsenter wieder.
nicht so, wie man sich, also keine Ahnung, du siehst in der Liga diese dominanten Titans einfach irgendwie und da kannst du selbst einen David Njoku nehmen irgendwie von den Browns. Du hast überall diese dominanten Titans, den, und der fehlt uns halt. Also egal, wie du es drehst und wendest, na klar, wir setzen die auch ganz anders ein, also mehr im Blocking oder so und nicht als große Passempfänger in der Endzone. Aber dennoch muss Ian Thomas sich wahrscheinlich ein bisschen strecken, um da ja das Roster im nächsten Jahr noch machen zu können.
Ja, ich weine immer noch Chris Manhurts hinterher, aber
der eine so gute Rolle, glaube ich, bei den Jaguars gespielt. Ne?
Ja, hat, glaube ich, auch einfach die entsprechende Kohle dort bekommen. Der war, glaube ich, einfach finanziell nicht zu halten, aber den mochte ich einfach sehr. Special Teams noch ganz kurz über Pinheiro, beziehungsweise nein, über JJ haben wir schon gesprochen. Johnny Hacker, glaube ich, gestern auch wieder ganz solide, nicht ganz so spitze wie sonst mit allen
Punts. Hat auch nicht viel zu tun bekommen.
Natürlich auch nicht viel zu tun
bekommen. Wir haben nicht viel gepuntet.
Eddie Pinheiro auch einfach fehlerfrei gestern noch.
Ja.
Schade, dass es halt, dass er halt ausgerechnet in den krassen Spielen nicht fehlerfrei war, na, was hätte sein können mit zwei Field Goals mehr. Egal.
Auf jeden Fall, aber trotz alledem, ne? Also immer noch ein gutes Gefühl, wenn er auf den Platz kommt.
Ja. Dann schauen wir noch kurz auf die Defense.
Boah, ich will von dir, will ich
einen Offensive Player. Entschuldigung, ich übergehe also es ja wieder.
Jedes Mal. Los, fang an.
Ja gut, das ist natürlich dann Shai Smith.
Oh, schön. Hätte ich, also ich habe einen anderen, aber schön. Freut mich, dass du ihm den gibst.
Ja klar.
Alleine, weil ich mich da. Ja,
also, es ist doch ein Smith.
Es ist ja auch hier mein dritter Player to watch sozusagen und Sympathieträger vor der Saison, ne, haben wir ja festgelegt und so. Aber ich würde es trotzdem gerne Chuba Hubbard geben, weil ich, weil er auch einen Touchdown gelaufen ist. Den ersten gestern? Nee, Shai Smith hatte den ersten, den zweiten im zweiten Viertel zum 17-0. Den hat Hubbard gemacht und weil ich den eigentlich schon gedanklich auch ein bisschen abgeschrieben hatte und als Running Back Nummer 3 hinter Foreman und Blackshear gesehen habe. Der hat sich gestern richtig, richtig gut gezeigt. Richtig schöne Runs dabei gehabt. Hat sich, bei dem einen hat er sich richtig geärgert, wo er an der Mittellinie noch aufgehalten wurde, weil wenn er den, ich glaube, das war der Safety, noch hätte stehen lassen, dann wäre der noch ein ganzes Stück weiter, wenn nicht sogar noch mal in die Endzone gelaufen. Hat mir sehr gefallen, Chuba Hubbard, diesmal der Offensive Player für mich. Insgesamt nicht so leicht weil die Offense insgesamt ganz gut performt hat. Ja.
Schöne Überleitung zur Performance. Die Defense hat Seattle bei 46 Rushing Yards gehalten. Gut, Klammer auf, Kenneth Walker hat nicht gespielt. Da wäre wahrscheinlich dann doch, hätte der allein durch seine seine Ability, wie man so schön sagt, vielleicht ein bisschen mehr Chancen gehabt. Aber 3 Sacks für Geno Smith und Geno Smith mit 2 Interceptions, dass er, glaube ich, diese Saison noch gar nicht geschafft hat, wenn ich das richtig erinnere.
Das erste Mal in 8 Jahren.
Mhm. Und interessanterweise, also die Run-Defense, das war super gut. Da hatten halt natürlich gerade durch die Sacks und die Interceptions war jetzt die D-Line jetzt erstmal, oder gerade die Interior-Line, gar nicht so auffällig, ne? Zumal ja auch Matt Ioannidis wiederkam nach seiner Verletzung, hat nicht so viel gespielt. Henry Anderson, ja gut, nur 6 Snaps, aber irgendwie so für mich so ein bisschen unauffällig irgendwie. Ich weiß nicht, ob du da was anderes noch dazu sagen kannst, aber ich habe da tatsächlich nicht viel mehr, außer dass halt, ja, 46 Rushing Yards.
Ja, ganz genau. Ist auch eigentlich immer ein gutes Zeichen dann, ne, wenn da nicht irgendwie viel durchkommt oder so. Wenn die unauffällig bleiben, ist das auch nichts Schlechtes. Zumindest nichts Schlechtes. Und ja, alles, was wir da an Pressure aufgebaut haben, das ging ja meist dann tatsächlich durch Blitzes.
Ja. Und ja, Linebacker haben wir vorher schon kurz angesprochen, da Shaq Thompson mal wieder Team High, 9 Tackles und einen halben Sack. Ich weiß gar nicht, auf wen der andere halbe ging.
Weiß ich auch nicht.
Könnte ich gleich nochmal nachgucken. Frankie Louvu, 4 Tackles, 1 Sack, 2 Tackles for Loss und einer Pass Deflection. Also der ist einfach auch Gold, der Mann.
Mhm.
JC Horn hätte 2 Picks haben können. Sie haben ihm nur einen gegeben.
Ja.
Das wäre es noch irgendwie gewesen, vor allem weil Metcalf da so unglaublich überrascht an der Seitenlinie stand und geguckt hat. Bei den beiden habe ich ein bisschen gedacht, oh, da gibt es vielleicht, gibt es zwischen den beiden so ein bisschen so Steve Smith, Aqib Talib halt, Vibes oder so.
Ich glaube, dafür ist JC Horn zu kontrolliert, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist so fokussiert auf das Spiel. Ich glaube, das ist gar nicht so eine Mean Machine irgendwie.
Ja. Aber und dann natürlich CJ Henderson, ne? Wenn man ihn, wenn man immer denkt, ist der eigentlich noch da? Spielt der überhaupt? Ah,
Interception. Pöble einfach immer weiter. Vielleicht bleibt es dann dabei, dass er einfach gute Performance abliefert.
Ja. Dann mussten hinten Miles Hartsfield und Justin Boris übernehmen, eben für Xavier Woods. Ja, also insgesamt hat man.
Und Shin wird dann noch irgendwo mit.
Im Game. Chin war auch wieder so, das ist immer so die. Er hatte dann, ich war schon kurz davor zu twittern, nehmt ihn bitte wieder weiter vor. da hat er dann doch tatsächlich von. Kam er dann nochmal und hat ein richtig gutes Play gemacht.
Mhm.
Aber also Backfield schon auch hier und da verbesserungswürdig, ne? Also gerade die beiden Touchdowns von Metcalf und von Lockett, das war natürlich auch Coverage Bust. Voll, ne? Da hat es einfach nicht gestimmt. Es fehlt, glaube ich, halt trotzdem einfach echt so ein Nummer 2 Corner, wenn JC Horn der Nummer 1 Corner ist, aber da, ja, ich weiß nicht, ob das Dante dann noch, wäre wahrscheinlich schon ein bisschen besser geworden mit ihm, weiß ich nicht.
Ja, bleibt abzuwarten. Ich denke auch das, ich glaube, das hatte Tom auch irgendwann mal in einer Sendung gesagt, als er bei uns zu Gast war, dass er das schon für clever hält, wenn man da im Draft sich dann mal den ein oder anderen Cornerback zieht, um das mal auszuprobieren. Mhm. Also, dass man einfach vor der Saison einen großen Cornerback-Room hat, mit dem man dann, wo man einfach Cornerback so ein bisschen mal testen kann. Weil da können immer mal welche hinten runterfallen. Genauso, er hat ja auch gesagt, auch in jedem Draft sich einfach einen Quarterback zu ziehen, um da mal zu gucken, was dabei rauskommt, weil auch späte Quarterbacks einfach plötzlich eine gute Leistung bringen können. Tom Brady, Brock Purdy. genau das gleiche gilt für Cornerbacks auch. Also da schaue ich schon ein bisschen hin, was man sich da vielleicht nochmal wiederholt, um das zu testen. Ich glaube auch, ähnlich wie beim Pass Rush, wäre es schon ganz schön, auf der Gegenseite zu JC Horn noch was zu haben. Wie gesagt, Dante Jackson, ich weiß es nicht.
So, und wer ist denn dein defensiver Spieler des Spiels?
Ja, wo ich das gerade mit JC Horn nochmal lese, irgendwie war ich kurz am nochmal überlegen, aber ich habe mich eigentlich während des Spiels gestern schon festgelegt und das ist Bauchentscheidung und einfach irgendwie so, es ist Frankie Louvu. Ich mag den sehr. Ich möchte, dass der bitte bleibt.
Ist auch tatsächlich ein sehr cooler Typ, habe ich jetzt die Woche gelesen. Der hat auch nochmal, oder seine Wohltätigkeit so jetzt in letzter Zeit war irgendwie die Unterstützung von einem Programm zur Suizidprävention, das ich irgendwie sehr eindrucksvoll fand, wusste ich auch nicht, aber also vielleicht haben wir das auch im Vorfeld mal gesagt, aber tatsächlich hat er seinen Bruder, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie Suizid begangen und da ist er wohl sehr engagiert und das ist natürlich, also einerseits ultra tragisch und furchtbar und dann aber auch trotzdem ja cool, wenn er da seine Prominenz dazu benutzt, ne? Richtig starker Typ.
Voll.
Ja, ich nehme trotzdem JC Horn, denn es gibt ja wohl nichts Cooleres, als im allerersten Play eine Interception zu fangen.
Stimmt.
Wenn es dann noch ein Pick 6 gewesen wäre, dann wäre ich ja total ausgerastet, aber ja.
Ja, aber damit bringst du schon insgesamt irgendwie, keine Ahnung, Energie aufs Feld. Das ist also, und daraus ist dann ja, glaube ich, ach so, ja, direkt im nächsten Play ist dann ja auch der Touchdown von Shai Smith gekommen. Also das war ja Interception und dann direkt
war im nächsten Play. Im nächsten?
Ja. Okay, ja, ich hab's mir hier, also fang mal so ein Spiel an irgendwie. Also ne, du machst erstmal hier schön so ein 47-Yard-Field-Goal, dann kommt die Defense aufs Spielfeld, Ball wird geklaut und im nächsten Spielzug wirfst du dann einen Touchdown zu Shai Smith, der seinen ersten Touchdown macht. Also, wow, mehr anzünden kannst du ein Team ja dann letztendlich auch nicht. Also, ja, hast du recht, finde ich gut. Verteil das gerne so. Schön. Also, wir haben schön hier die Spieler einfach dann mal richtig gut bedacht mit ihren Game Balls.
Das macht Sinn.
Yes. If you see this face, let me ask you. If you see this face again, let me ask you.
Speaking about energy.
Jo. Das ist schön. Ich habe gedacht, wir müssen heute 2 Stunden oder 2,5 Stunden lang reden, weil wir so ein vollgepacktes Skript hatten. Aber wir haben es so ganz gut durchbekommen.
Sehr rund auch, ja.
Es geht gegen die Steelers. Wie gesagt, ich finde es unheimlich schwierig einzuschätzen. Sag mal, komm, wir machen. Haben wir beide auf Sieg getippt? Ja, oder? Haben wir. Hast du ja vorher schon mal geguckt? Ja, gut, dann bleiben wir dabei und dann hoffentlich dann nächste Woche die Sendung zu 6-8. Ich glaube, wenn wir es auf 8 Siege schaffen, dann ist es unsere die meisten Siege-Saison, seitdem es unseren Podcast gibt.
Was? Das ist ja wirklich.
Halleluja. Sehr schön.
Crazy.
Haben wir noch was? Über die Division haben wir vorher schon so ein bisschen geklönt.
Ich habe so gehofft, dich ärgern zu können.
Ja, ich habe auch kurz gehofft, dass du mich ärgerst. Oder nicht gehofft. Aber
waren das 2 Spieler, die dir, also wir reden gerade über wir reden gerade über Fantasy Football, über unsere Hörerliga. Da sind wir tatsächlich aufeinander getroffen am letzten Spieltag vor den Playoffs. Und für dich geht's ja, glaube ich, sogar noch um was? Bist du Zweiter gerade?
Ich bin jetzt gerade im Moment Dritter, aber das Spiel ist ja auch noch nicht vorbei.
Redest du von unserem Spiel?
Ja.
Also das, wo du mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit gewinnst.
Richtig.
Warte mal, aber ja, du hast noch 2 Spieler. Ja,
genau. Gut,
okay. I know what you mean. James Conner, wo man immer nicht weiß, was da noch so kommt. Plus, wen hast du noch? Hunter Henry, Tyden.
Ja,
schwierig.
Gut,
ja, gut. Und ich habe Ramondre Stevenson. Lass den 2 Touchdowns laufen und 100-Yard-Spiel hinlegen. Dann habe ich dich. Aber ich glaube es nicht.
Ja, also es sah kurzzeitig, habe ich mich dann gestern schon geärgert, weil du dann sehr weit vorne lagst, weil dann ausgerechnet Pat Freiermuth auf diesen Touchdown machte. Dachte ja, okay, das war's jetzt. Aber dass Jerry Jeudy in diesem,
ja,
gut, ich meine, das war ja auch verrücktes Spiel. Ne? Ich habe den Schluss ja gar nicht so mitbekommen, weil da hing ich ja so im Grunde, ne, am anderen Spiel irgendwie dran. Weil ich dann zuerst dachte, alles klar, da gehen ja die Broncos gehen da richtig baden und dann holen die aber nochmal 28 Punkte. Und Jerry Jeudy da halt irgendwie 3 Touchdowns macht. Das war dann schon sehr, sehr, sehr solide.
Christian McCaffrey gestern auch nicht schlecht auf meiner Seite. Kann man auch mal erwähnen.
Ja, gut, also von daher werde ich in dieser Hörerliga vermutlich in die Playoffs einziehen.
Als Zweiter wäre ja nett. Ich glaube, dann hast du eine Bye-Week, ne? In der ersten Woche. Ich glaube, das müsste so sein. Playoffs. Jupp.
Ja,
die ersten beiden haben eine Bye.
Tja, das wäre ja ganz nett. Allerdings ist dann sind dann die anderen Ligen etwas, glaube ich, noch wild. Ich glaube, in dieser anderen Liga, in der wir auch zusammen spielen, da ist es, glaube ich, eng. Wobei, da bin ich noch gerade so in den Playoffs, aber ich werde das Spiel verlieren. Deswegen weiß ich nicht, ob das klappt. Ja, und in
ich glaube, da bin ich Zweiter gerade und habe
eine 2. Da bist du, glaube ich, auch recht hoch drin.
Und ich werde es auch gewinnen, das Spiel. Also vielleicht hole ich mir sogar noch den ersten Platz.
Also was ich richtig cool finde, ist, das ist hier die Downside Talk Bundesliga. Das finde ich immer ganz nett. Da verliere ich jedes Jahr extrem. Hab's auch noch nie in die Playoffs geschafft. Hab auch dieses Jahr, glaube ich, wieder mit 0 und 5 oder irgend sowas gestartet. Bin jetzt immerhin bei 4 und 9. Bin trotzdem recht weit hinten, aber ich habe dann wenigstens nochmal, ich werde das 5. Spiel gewinnen. Das finde ich dann wenigstens. War nicht alles schlecht.
Ja, sehr gut.
Und es also, war genau. Nicht so, dass dann gleich, weil dann kommen ja dann, wenn du 0 und 5 bist, kommen ja die ganzen Geier und bieten dir Trades an, wo du denkst, ja genau, nicht den Leben. Deswegen bin ich da ganz, ganz happy.
Ja, also macht das auch Spaß. Also das ist, ich habe ja, tatsächlich bin ich ja auch in 3 Ligen und habe nur in der Hörerliga dieses Jahr versagt, was okay ist, weil letztes Jahr habe ich sie ja gewonnen.
Will an der Stelle nur noch mal sagen, es gibt da jemanden, der mir ganz am Anfang gesagt hat, ich verstehe deine Draft-Picks überhaupt nicht.
Ja, das stimmt. Ist richtig. Und jetzt hatten wir uns ja wirklich im letzten Spiel einfach mal, oder haben uns immer noch im direkten Duell. Wenn ich gegen dich gewinnen sollte noch, also wenn Ramondre Stevenson Punkte macht, dann bleibe ich auch bei meiner Frage. Dann frage ich dich das noch mal. Aber nein, ist ja, also du hast vollkommen recht. Aber in den anderen beiden Ligen bin ich, wie gesagt, in unserer Liga bin ich Zweiter. Und ich habe gerade nochmal geguckt, ich werde nicht mehr Erster, weil der wird sein Spiel gewinnen auf jeden Fall. Habe aber eine Bye Week und in meiner ganz alten Stammliga, die ich schon 2-mal gewonnen habe, bin ich auch Zweiter. Und habe auch jetzt mein letztes Spiel gewonnen, was ich besonders schön finde, weil mein Stammquarterback sich verletzt hat, Lamar Jackson, letzte Woche schon, und ich in das letzte Spiel eigentlich mit einer schlechteren Projection reingegangen bin und mir noch einen Quarterback holen musste. Und was ist da übrig außer Deshaun Watson und alle anderen Quarterbacks, die keiner haben will? Kleiner Spoiler, und da bin ich in jeder Liga froh, dass das, nicht in jeder Liga, aber in unserer gemeinsamen Liga und in dieser Liga, niemand hat sich Deshaun Watson geholt. Das finde ich ziemlich gut. Ich auch nicht. Ich habe mich für Jared Goff entschieden, der noch da war.
Ich hatte den mal eine Weile lang und der hat mir, glaube ich, auch zwei, drei gute Spiele mal geliefert. Der war dann nicht so ganz konstant in der Fantasy-Punktezahl, aber ich hatte den auch mal.
Ja, das war gestern. Ich hatte kurz überlegt vorher noch, ob ich Brock Purdy hole. Ich glaube, der hätte auch gut Punkte gemacht, aber nichtsdestotrotz habe ich auch da gewonnen, wie gesagt. Ich bin noch gespannt, ob ich da den ersten Platz mir hole. Ich glaube es nicht, aber 2 zweite Plätze bedeuten 2 Bye-Weeks in der nächsten Woche. Für Lamar Jackson zum Beispiel ganz gut. Ach ja, Fantasy-Football. Ein wichtiges Instrument auch, um ein bisschen in der Liga informiert zu bleiben und so.
Ja. Ja gut, aber dann stehen ja alle Zeichen nur auf Positives, nur auf oder?
Alle Zeichen stehen auf Player.
Sieht doch gut aus.
Ja, voll.
Sehr schön. Dann sind wir für heute am Ende angelangt. Ich hoffe, wir können die nächsten 4 Wochen noch oder vielleicht darüber hinaus noch ein paar schöne Folgen machen. Wenn ihr noch Input habt, Sprachnachrichten, Fragen etc., irgendwas, meldet euch gerne bei uns. Ihr erreicht uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und ja, überall unter PodKeepTalking oder per E-Mail unter keeptalking@germanriot.de oder alle Links nochmal zum Nachgucken unter keeptalking.germanriot.de. Da sind auch alle Links zu Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Deezer, zum RSS-Feed und so weiter und so weiter.
Schenkt uns Bewertungen zu Weihnachten. Das ist, das wäre ein schöner Weihnachtswunsch. Von mir, von dir mit Sicherheit auch. Apple Podcasts Bewertungen und Spotify Sternchen. Das wäre zu Weihnachten sehr, sehr schön von euch.
Unbedingt. Das schreibe ich auch auf meinen Wunschzettel.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. keep pounding.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder dabei mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
Mit Keep Listening.
Macht es gut. Bis dann.
Ciao.